Zuallererst mal eine Frage an euch. Hat jemand von euch schon mal was verloren? Und hat jemand von euch schon mal was gefunden, was ihm nicht gehört hat und was jemand anders verloren hat? Dann möchte ich euch heute eine Geschichte von jemandem erzählen, der hat was gefunden, was gar nicht ihm gehört hat. Und der Junge in meiner Geschichte, der heißt Bernhard. Und der Bernhard, der hat sich schon so lange ein neues Fahrrad gewünscht, weil sein Fahrrad, das war ein ganz altes, klappriges Fahrrad. Und alle Leute in seiner Klasse, die hatten super schöne neue Fahrräder, mit denen sie jeden früh zur Schule gefahren sind. Und dem Bernhard, dem war das schon ein bisschen peinlich, mit seinem Fahrrad zur Schule zu fahren, weil wenn er an der Schule angekommen ist und gebremst hat, dann hat's gequietscht, das Fahrrad, und es hat geklappert. Und er hat gesagt, irgendwie muss ich schaffen, an ein neues Fahrrad zu kommen, weil das halte ich nicht mehr aus. Und dann hat er sich umgeguckt, hat Zeitungen angeguckt, wo Fahrräder drinnen sind, und hat auch mit seinem Papa zusammen geguckt, wo er denn ein neues Fahrrad herbekommen könnte und was das so kostet. Und als er sich das mit seinem Papa anguckt, stellt er fest, dass Fahrräder ganz schön teuer sind. Und da hat der Papa gesagt, du, da musst du dich noch ein bisschen gedulden und wir müssen ein bisschen sparen, dann können wir dir ein neues Fahrrad kaufen. Aber das dauert noch ein bisschen und so lang hast du ja dein altes Fahrrad und kannst damit zur Schule fahren. Und dem Bernhard, dem war das gar nicht recht, weil der wollte so schnell wie möglich dieses alte, peinliche Fahrrad loswerden. Und eines Tages kommt er von der Schule nach Hause und dann sagt sein Papa zu ihm, du, ich habe eine Bitte an dich, könntest du nachher ins Geschäft gehen und für mich ein paar Schrauben kaufen? Du weißt doch, wir wollen was bauen und dafür brauche ich noch Schrauben. Und er gibt ihm das Geld für die Schrauben und der Bernhard geht los und denkt immer wieder an das Fahrrad, was er gerne haben möchte. Und dann biegt er in eine Straße ein, Richtung dem Laden, wo er die Schrauben kaufen soll, und schaut auf den Boden und sieht auf einmal was. Und da liegt neben einem Auto ein, ja, ungefähr so groß, was Schwarzes auf dem Boden. Und er geht näher hin und sagt sich, das sieht aus wie ein Geldbeutel. Und er bückt sich runter und hebt es auf. Und tatsächlich ist es ein schöner schwarzer Geldbeutel. Und dann denkt er sich, wow, in so einem schönen Geldbeutel, da muss doch auch Geld drinnen sein. Und er macht den Geldbeutel auf und schaut nach. Und tatsächlich hinten in dem Fach sind Scheine drinnen und er nimmt sie raus und fängt an, sie zu zählen und stellt auf einmal fest, wow, das würde für ein richtig tolles Fahrrad reichen. Da müsste er nicht das Billigste nehmen, was in dem Katalog gab, sondern er könnte sich ein richtig tolles Fahrrad aussuchen, so wie ihm das gefällt. Und dann fällt ihm aber was ein. Und er denkt, das wäre aber ganz schön blöd, wenn jemand, der so viel Geld gespart hat, der das in seinem Geldbeutel drinnen hat, wenn ich jetzt einfach ein Fahrrad davon kaufen würde, von Geld, was mir nicht gehört. Ich glaube, über das Fahrrad würde ich mich nicht lang freuen. Und so beschließt er schweren Herzens, nach Hause zu gehen und mit seinem Papa zur Polizei zu gehen und den Geldbeutel mit dem ganzen Geld drinnen abzugeben, obwohl er sich davon ein Fahrrad hätte kaufen können. Und sie gehen zur Polizei und der Polizist, der freut sich, dass der Bernhard so mutig ist und das Geld abgibt und sagt auch zu ihm, wow, von dem Geld hättest du dir was richtig Tolles kaufen können. Und der Bernhard und sein Papa gehen wieder nach Hause. Und er denkt immer wieder an den Geldbeutel und hofft, dass derjenige gefunden wird, dem das ganze Geld gehört. Und Ein paar Tage später ruft der Polizist an und sagt, wir haben den Mann gefunden, dem der Geldbeutel gehört. Und der Mann, der möchte sich ganz herzlich bei dir bedanken. Und eine ganze Zeit später ist der Bernhard mit seinen Eltern spazieren. Und wenn sie vom Spazierengehen kommen, dann leert der Bernhard den Briefkasten. Und da war eine Karte drinnen. Und da stand drauf, für Bernhard, wir laden dich nächste Woche ganz herzlich zum Essen ein. Liebe Grüße, Herr Kramer. Und der Bernhard denkt sich, ich weiß nicht, ich kenne gar keinen Herrn Kramer. Und sagt zu seiner Mama, du Mama, ich glaube, da hat jemand eine Karte an uns geschickt, die ist gar nicht für uns. Da muss sich irgendjemand getäuscht haben und was verwechselt haben. Und dann sagt die Mama, du, ich glaube, dass das schon so passt. Und an dem Tag, an dem er eingeladen wurde, geht die Mama und der Papa zusammen mit dem Bernhard zur Familie Kramer. Und als sie den Mann sehen, sieht der Bernhard sofort, oh, das muss jemand sein, der viel Geld hat. Und die haben nämlich in einem ganz tollen Haus gewohnt. Und der Papa, also der Herr Kramer, der war der Papa von demjenigen, der den Geldbeutel verloren hat. Und der hat ihn zum Essen eingeladen und hat ihm einen Umschlag auf den Tisch gelegt, wo genau das Geld drinnen war, was auch vorher in dem Geldbeutel drinnen war, wovon er sich jetzt ein super schönes neues Fahrrad kaufen kann. Und dieses Geld, darüber hat sich der Bernhard so gefreut, dass er tatsächlich schon bald losgegangen ist und sich davon ein Fahrrad gekauft hat und sich wirklich darüber freuen konnte, dass er jetzt ein neues, tolles Fahrrad haben konnte. Und ich glaube, dass der Bernhard es nur konnte, weil er ehrlich war. Und das möchte ich euch mitgeben, dass es sich lohnt, ehrlich zu sein. Und dass auch wenn es einem manchmal vielleicht schwerfällt, ehrlich zu sein, der Bernhard hat auch erst überlegt, was er mit dem Geld alles machen könnte. Aber dann hat er sich entschlossen, mutig zu sein und das Geld zurückzubringen oder zur Polizei zu bringen. Und manchmal, ja, lohnt es sich, mutig zu sein und ehrlich zu sein und ja, wenn einem Sachen nicht gehören, dass man sie zurückgibt, weil andere vermissen die ganz schön.
Ja, recht schönen guten Morgen, Gottes Segen, freut mich euch zu begrüßen. Und wie meine Gewohnheit ist, ich sage euch nicht nur Gottes Segen, sondern auch Božje blagoslovenia, Pacha Domnului, Bekešeget, God bless you. Hätte ich auch ein paar Stunden sprechen können, hätte ich auch vielleicht in der Sprache was gesagt, aber leider beherrsche ich gar nichts davon. Heute Morgen sollte ich eigentlich anderswo sein und nicht hier, aber so hat sich ergeben, dass ich heute Morgen bei euch bin. Und ein erstes Zeichen, dass es richtig ist, mindestens von meiner Seite, ist, dass durch meine Verspätung, es war etwas blockiert, Umleitung und alles drum und dran, und ich kam so 15, 20 Minuten später, und ich wollte noch die Lieder geben, und wird mir gesagt, wir haben schon Lieder, und ich habe gesagt, ich will das Lied 208 zum Schluss, und es stand auf seiner Liste. Das ist für mich nicht zum ersten Mal und wohl wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, dass ich merke, dass der Heilige Geist schon im Voraus arbeitet und bestimmt, was zu bestimmen ist. Okay, wir haben über die Höhle, naja, ist ein interessantes Thema. Meine Schlussarbeit bei meinem Studium war auch etwas in die Richtung. Was erkennt man aus dem Begräbnis eines Mannes oder Frau, was sagt das über seinen Glauben? Und ich habe das Thema zuerst genommen, weil niemand, kein anderer Student, das Thema nehmen wollte. Und muss ich euch sagen, es war eine ganz spannende Geschichte. Aber ich werde euch nicht erzählen, was ich dort geschrieben habe, sondern ich komme auf das Thema, die wir bei der Lektion gehabt haben. Ich werde nicht sehr tief in dem Gedankenhöhle oder Nichthöhle, Fegefeuer oder nicht Fegefeuer, ja? Sondern ich möchte euch etwas fragen. Gibt es in der Bibel nur schöne Sachen erzählt? Wird positiv und negativ, oder? Wird über das ewige Leben, einige werden sagen, das ist der Herr, auf den wir gehofft haben. Und die anderen sagen in Offenbarung 6, komm über uns, dass wir von Wut des Lammes bewahrt werden. Was ist gut und was ist böse? Man lernt heutzutage immer wieder, man muss die schöne Seite predigen. Aber jetzt frage ich noch etwas. Wie schaut ihr in der Bibel? Wie viel wird über die Wiederkunft Christi positiv und wie viel wird negativ in der Bibel gesprochen? Habt ihr euch die Mühe gemacht zu sehen, quantitativ, wie viel ist das und wie viel das andere? Was überwiegt? Positives oder Negatives? An dieser Stelle stelle ich immer die Frage, hat jemand auch eine andere Meinung? 50-50? Ich muss euch sagen, es ist ungefähr 2/3 Negatives und 1/3 positiv. Und ich habe mich auch, weil ich komme auch von draußen, ich bin kein Adventistenkind, und ich habe mich gefragt, ja, warum schreibt Gott so viel über einen Tag, wie Amos sagt, einen Tag der grausamen Momenten? Und nicht über das Schöne. Warum? Habt ihr euch auch gefragt vielleicht? Mindestens jetzt. Warum ist es mehr Negatives geschrieben als Positives? Könnte sein, dass das im Verhältnis steht mit das, was die Menschen Gott gegenüberbringen? Wenn euch die Möglichkeit vorhanden wäre, zu erfahren und eine Statistik zu machen, wie viele Leute nehmen Gott ernst und wie viele nehmen ihn nicht ernst. Was überwiegt? Genau. Und ich denke, nicht umsonst hat Gott sehr viel für diese Leute geschrieben. Ja? Und noch eine Frage dazu. Ist etwas in der Bibel, worüber wir, was wir in der Bibel finden und darüber lieber nicht sprechen würden? Oder sprechen sollen? Oder alles, was in der Bibel ist, ist zu predigen auch weiter, oder? Alles. Okay. Dann habt ihr heute Morgen einen ganz harten Brocken. Wir werden aus dem schärfsten Buch der Bibel reden. Weiß jemand, wie das Buch heißt? Heißt Zephania. Weiß jemand, wann Zephania geschrieben worden ist? Weil es ist ganz wichtig. Lesen wir in dieses Buch, ist aufgeschrieben, was der Herr zu Zephania gesagt hat, als in Juda König Josia, der Sohn Amons, regierte. Zephania war ein Sohn Kuschis und Enkel Gedalias. Seine weiteren Vorfahren waren Amaria und Hiskia. Und wenn meine Frau dabei wäre, würde ich sagen, Cornel, wieder fängst du an mit der Geschichte, es ist so viel und so viel. Ich bin verliebt in der Geschichte und Geschichte ist für mich sehr wichtig, weil nicht umsonst hat Gott uns diese Namen hier getan. Ganz kurz, weil wir so spät angefangen haben. Zephania bedeutet, Jahwe hat sich verborgen. Wir wissen, dass die Namen in Hebräisch immer eine Bedeutung haben und die Bedeutung ist nicht von ungefähr. Gedalia, Gott ist mächtig. Amaria, Jahwe spricht. Hiskia, meine Stärke ist Jahwe. Und diese Josia, diese König, war ein guter oder ein schlechter? War gut oder schlecht? Der kam mit 8 Jahren zur Regierung. Was kann ein 8-jähriges Kind machen? Aber der war so gut erzogen von dem Hohepriester und der ging einen Weg, der wunderbar war. Wenn wir der Geisterweissagung lesen, lesen wir über ihn, dass er der größte Reformer in Israel war. Weiß jemand, wann diese Reform stattgefunden hat? vor Christi. Aber weiß jemand, wann Zephania geschrieben worden ist? 623, das heißt ein Jahr im Voraus. Zephania war die Vorbereitung für diese große Reform. Ja, nicht von ungefähr kam das Buch gerade zu der Zeit, weil Gott wusste, es ist jetzt nötig. Und wann gibt Gott harte Brocken? Wenn das Volk bereit ist, das zu bekommen. Weil wir wissen, es sind viele Wahrheiten in der Bibel, die Jahrhunderte und Jahrtausende verschlossen waren, weil die Leute nicht bereit waren. Zum Beispiel können wir über die Geschichte von Luther lesen, dass er auch über den Sabbat, auch über die Kindertaufe im Klaren war, dass nicht in Ordnung sind. Ja, aber er hat gesagt, es ist zu viel, wenn wir so viel ändern sollen auf einmal. Wird nicht angenommen. Vielleicht hat er ein klein bisschen recht. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, viele Menschen haben gewusst über die Wahrheit, aber nicht entsprechend reagiert. Ich war in der Schweiz in einer Christianer Gemeinde, habe ich dort eine Predigt gehabt und danach hat mich und uns der Pastor eingeladen zum Essen. Und war ewige Geschichte, ja gerne, aber ich bin Vegetarier. Okay, das war kein Problem, er war auch Vegetarier. Und ich komme schnell zu der Sache und frage ich ihn, ja, was ist mit dem Sabbat? Und vielleicht ein Adventist wird sagen, ja, was soll für eine Art ist das, gleich an dem ersten Gespräch über den Sabbat zu reden? Liebe Geschwister, wir wissen nicht, wann wir noch einmal mit der Person sprechen. Und wir müssen die ganze Wahrheit auf den Tisch legen. Und er sagt, ich halte den Sabbat. Hoppla. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass ich sowas erlebe. Dann habe ich gefragt, aber denen in die Gemeinde, hast du gesagt? Er sagte, nee, wenn ich das sage, dann werfen sie mich raus. Ja, was ist mir wichtiger? Was ist mir wichtiger? Aber gut, kommen wir zu dem Thema. Mal schauen, was für eine Botschaft hat Gott zu diesem Zephania weiterzugeben. Und ich werde auch zwei Übersetzungen lesen, weil wir werden auch einen Text haben, wo wir ein klein bisschen zu hadern haben. Vers 2. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Die andere Übersetzung, völlig vernichten werde ich alles, was auf der Erde lebt, sagt der Herr. Menschen, okay, nur das hier. Was für eine Botschaft ist das? Wann wird das geschehen? War das speziell für Israel? Kam sowas in Zeit Israels vor oder spricht über etwas anderes? Was meint ihr? Über was spricht der Herr hier? Ist die Rede von Zeit Josia und Zephania die Rede? Oder ist etwas für die Zukunft? Wann wird diese Erde vernichtet? In Zukunft. Und interessant, da haben wir 2600 Jahre zurückzuspulen, ja, etwas mehr als 2600 Jahre. Und Gott spricht schon damals über dieses Thema. Warum? Weil das Thema ist zeitlos. Warum? Die Leute, die damals gelebt haben, waren auch betroffen von dieser Sache. Die kommen in die Erde und kommt Auferstehung. Und die meisten Christen wissen nicht einmal, wie viele Auferstehungen sind. Wie viele sind? Soll ich glauben, dass die Adventisten nicht wissen, wie viele Auferstehungen sind? 2. Okay. Und es ist wichtig, an welche von diese beiden Auferstehungen ich teilnehme? Auf dem ersten, ja. Offenbarung 20,6 sagt uns klar und deutlich, selig sind diejenigen, die an dem ersten Auferstehung teilhaben. Über sie hat den zweiten Tod keine Macht. Es ist ganz wichtig, das ist eine der wichtigsten Themen in der Bibel, dass die Menschen bewusst sind, dass zwei Auferstehungen da sind. Weil manche Leute, ich habe auch Adventisten gefunden, die sagen, ich brauche keine Auferstehung. Ich weiß nicht, warum er Adventist war. Aber gut, das ist seine Sache. Hat Auferstehung einen Sinn oder nicht? Weil die Leute reden sehr viel, dass es keine Auferstehung gibt. Und das nicht von gestern, weil wir merken in 1. Korinther Kapitel 15 spricht Paulus über dieses Thema und sagt, wenn keine Auferstehung gibt, hat unser Glauben überhaupt keinen Sinn. Und es stimmt. Es stimmt. Ja? Schauen wir. Und es ist hier zu merken Folgendes. Gott spricht einmal generell und sagt, pass mal auf, ich vernichte alles. Oder wegraffen, sagt in Schlachterübersetzung. Ja? Ist ungefähr das Gleiche, ne? Bin ich nicht derjenige, der die deutsche Sprache erklären soll. Okay, gut. Vers 3. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Die andere Übersetzung. Menschen und Tiere, auch die Vögel unter den Himmel und die Fische im Meer, alles, was die Menschen zum Ungehorsam verführt hat. Ja, ich werde die Menschheit vom Erdboden vertilgen. Und das ist ganz interessant, der Text. Da müssen wir ein klein bisschen auf den Grundtext gehen, in Hebräisch, und schauen, was sagt eigentlich hier übersetzt Schlachter mit Ärgernisse. Ja? Ein Wort, die wir auch im Neuen Testament finden, und sagt der Herr selber, ich soll für euch nicht ein Stolperstein sein. Jetzt, wer ist ein Stolperstein? Wer kann ein Stolperstein werden? Ich bin in Bukarest gewachsen und ich hatte eine Nachbarin. Sie war ungefähr 100 Kilo, ihr Mann ungefähr 60. Und sie hatte eine ganz große Liebe für Flaschen. Liebte die volle Flaschen ganz, ganz besonders. Und wir fanden sie fast 2-3 Mal in der Woche auf der Straße liegen. Und der arme Mann mit 60 Kilo konnte sie nicht tragen. Und ich war so 9, 10 Jahre, 11 Jahre. Und er hat mich gerufen, wohl wahrscheinlich, ich war ein Kind. Und hat sich nicht so stark geschämt vor mir als vor einem Erwachsenen. Und ich habe mitgeschleppt an diese Frau. War für uns ein Stolperstein, dass wir sie betrunken gefunden haben auf der Straße? Nein, sie war vorgestern auch. Das war ganz normal. Sie betrunken zu sehen, wäre kein Thema. Aber wenn mich jemand sehen würde, plötzlich, Sie wissen, ich bin alkoholfrei, vollkommen, und plötzlich halte ich einen Baum oder etwas anderes im Armen und kann nicht mehr weiter. Wäre ich ein Stolperstein? Stolperstein kann werden nur jemand, von dem man etwas zu erwarten hat. Von dem anderen, der kann nicht Stolperstein sein. Aber interessant, habt ihr etwas gemerkt in diesem Text? Ich wiederhole noch einmal. Menschen und Tiere, Vögel und Himmel, Fische im Meer, was merkt ihr hier in dem Text? Wo bringt euch die Gedanken? Ist genau die Gegen- oder die umgekehrte Reihenfolge von der Schöpfung. Wer hat die Verantwortung in dieser Welt? Habt ihr diese Übersetzung bemerkt? Was der Mensch zum Ungehorsam gebracht hat. Das heißt, wir sind die Ursache. Wir sind diejenigen, die provoziert haben, das Ungehorsam in dieser Welt. Und wir sind diejenigen, die Verantwortung haben. Und jetzt müssen wir weiterschauen. Die Gottlosen, die sind auch auf der Liste. Wir könnten diesen Kapitel so beschreiben, das ist eine Liste von den Leuten, die nicht erlöst werden. Und ich hoffe, dass ich heute Morgen niemanden finde, der in diesem Saal ist und sich identifiziert mit das, was wir lesen. Und ich will Menschen von Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen die Bewohner von Jerusalem. Und ich will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten, den Namen der Götzendiener samt mit dem Priester. Ganz interessant. Und auch Juda und Jerusalem verschone ich nicht. Entschuldigung. Den Götzendienst, der dort getrieben wird, rotte ich aus, dass keine Spur mehr davon bleibt. An die Baalpriester und Priester überhaupt wird nichts mehr erinnern. Die Schlachterübersetzung sagt klar und deutlich, die Überreste von Baal. Habt ihr von Baal heutzutage noch was zu hören? Ich habe vor ein halbes Jahr einen Aufkleber gefunden, irgendwo, ich wollte das fotografieren, eine Einladung zum Baalkultes, aber jemand hat es was Garstiges drauf geschmiert, da konnte ich das nicht mit fotografieren. Aber wohl wahrscheinlich sind wenige Leute, die mit dem Baal etwas noch anfangen können heutzutage. Aber habt ihr gemerkt, wie der Text formuliert? Die Baalreste. Und jetzt die Frage, habt ihr bemerkt, dass in dieser Welt noch Baal- und Aschera-Reste gibt? Seid ihr in eine orthodoxe oder katholische Kirche gewesen und habt ihr so eine Zone, sagen wir, christlich formuliert, vielen, vielen Dank, Schwester, sagen wir, das ist Zone der Gerechtigkeit, weil Jesus einmal so bezeichnet worden ist. Dankeschön. Aber ihr merkt, dass diese Sonne komisch ist. Er hat Strahlen, die ganz gerade gehen und einige, die so sinuos gehen. Habt ihr das gemerkt? Aha. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben Baal und Aschera. Männliche und weibliche. Und das ist, Baal und Aschera waren sexuelle Treffen. Man redet viel darüber. Manche haben in diesem ganzen Gespräch mit Einsegnung der Frauen oder nicht oder so weiter und so fort, haben gesagt, nee, damals sind keine Frauen Priesterinnen gewesen und darum wird es in dem Alten Testament nicht gefunden. Das ist ein Blödsinn. Stimmt vorne und hinten nicht. Es waren Kirchen, die nur Frauen hatten als Priesterinnen. Aber ist nicht das mein Thema. Das Problem, was geschah damals? Wo sehe ich heute noch die Überreste von Baal und Aschera? Hat jemand ein klein bisschen einen Vorschlag? In Deutschland ist recht, ich habe nicht gesehen sowas. Aber ich habe mindestens eine Zeugin hier, die aus Siebenbürgen kommt und das Gleiche erlebt hat wie meine Wenigkeit. Ich weiß nicht, in wie viele Ecken der Welt noch das behalten ist. Aber ich erzähle euch kurz. Ihr seht in vielen Bildern Maria, die den jungen Jesus in Armen hält und hat eine Krone. Ja, habt ihr das gesehen? Ja? Habt ihr irgendwo in der Bibel gelesen, dass Maria und Jesus eine Krone gehabt haben? Jesus hat zum Schluss eine aus Dornen gehabt. Aber hat Jesus eine Krone gehabt? Nein. Okay, dann muss etwas anders gewesen sein. Mache ich kurz, weil die Zeit läuft zu schnell. Wir reden dort nicht von Maria und Jesus. Wir reden von Tammuz und Semiramis. Sagt jemanden diese Namen was? Wenn ihr bei dem Freimaurer die Geschichte liest, weiß jemand, bis wo die Geschichte vom Freimaurer geht? Auf dem Zeit Nimrod. Und das ist genau die gleiche Zeit. Man sagt, dass in dieser Zeit, auf dem Zeit Nimrod, und das war, wer war Nimrod? Sag laut. Ja, es ist etwas anachronisch, kann man so sagen, auch in Deutsch, etwas, die nicht stimmt mit das, was gesagt worden ist. Gott hat gesagt, diesem Teil des Volkes wird verflucht. Welche Bar? Die Hamiten. Wisst ihr, zu welchem Volkszugehörigkeit gehörte Nimrod? Der war ein Hamit. Der war ein Hamit. Und damit dachte Mensch, Gott hat überhaupt kein Recht gehabt. Der Größte, der Stärkste, die mächtigste Person nach dem Sinnflut war Nimrod. Und in dieser Zeit wird diese Sage oder Geschichte, ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht, dieses Kind, Tammuz, weiß jemand, wie er entstanden ist? Mutter lebt mit dem Sohn und entsteht Tammuz. Wie heißt das biblisch gesehen? Inzest, oder? Inzest, oder? Ist das biblisch gesehen nicht erlaubt? Weiß jemand, dass wir seit einigen Jahren in Deutschland das Begriff Inzest gesetzlich nicht mehr vorhanden haben? Es ist erlaubt. Vater mit der Tochter, Sohn mit der Mutter, Schwester mit dem Bruder und so weiter und so fort. Das ist das Land, in dem wir können nicht jemand anderen ankreiden. Wir müssen über uns selber reden. Okay, kommen wir weiter. Reden wir beim Weihnachten, ist Jesus am 25. Dezember geboren? Nein, wir reden über Tammuz. Ich könnte viel darüber reden, aber es ist nicht mein Thema heute Morgen. Ich wollte nur ein klein bisschen einen Vorgeschmack geben und den Andrang zum Studium zu sehen, was ist richtig, was ist falsch. Nehmen wir das andere, Oster, Luther hat richtig formuliert, Oster. Weiß jemand, woher dieses Begriff in Deutsch kommt, Oster? Von? Aha, von Aschera, Ostera, Aschera in Hebräisch, wenn ich auch richtig ausdrücke. Ja? Und was hat man machen sollen? Ihr wisst, nachdem Konstantin der Dekret gegeben hat, im Jahre 321, am 21. Mai, und in Orthodoxie ist das ganz fest geankert, dieses Feier. Er hat alles christianisiert. Und ich gebe euch auch bei dem Kapitel die Christianisierung. Was geschah? Wir sagen Blumensonntag. Ich weiß nicht, wie in Deutsch sagt. Eine Woche vor dem Passafest. Okay. Blumensonntag. Was geschah damals? Ja, man hat versucht, die heidnische Feiern mit dem Christlichen zu vereinen. Dass irgendwie ein Name gibt, die christlich hat. Passafest oder Oster hat nichts zu tun mit dem Passafest aus der Bibel. Gar nicht. Es ist ungefähr im Frühjahr, aber es hat gar nichts zu tun damit. Ja? Und was sollte eine Woche vor dem von dieser Feier beim Baal und das Aschera machen. Die Jungs, ich habe euch gesagt, es war eine sexuelle Veranstaltung. Die Jungs sollten in den Wald gehen, es war Frühjahr, sie sollten Zweige bringen und an die Pforten von Mädchen, von jungen Damen, anbringen. Kannst du das bestätigen? Wir haben ihn jedes Jahr erlebt, in Siebenbürgen und nicht nur. Und was sollte die junge Dame machen? Jetzt kommen wir zu dem schönen Eier. Habt ihr auf den Bildern gesehen, die Eier sind von dem Hase, ne? Habt ihr einen Hase gefunden, der Eier macht? Aber die Sage sagt so, die Damen mussten in den Wald gehen, den Hasen finden, der hat tolle farbige Eier gehabt und sie schenkte die Eier dem Junge, mit dem sie die 8 Tage verbringen wollte. Und war im Grunde genommen eine sexuelle Orgie. Das Christentum versuchte ein klein bisschen die ganze Sache zu vertuschen. Wobei ich muss von meiner Erfahrung geben, ich bin kein Adventist gewesen und ich bin nur einmal, zweimal im Jahr. Und einmal war bei dem sogenannte Auferstehung in der Nacht beim Passafest. Und wisst ihr, warum ich dort gegangen bin? Weil dort auch schöne Mädchen dabei waren. Und wir wollten uns treffen. Ja, das war's. Und das muss so viel Ehrlichkeit auf den Tisch kommen. Ich könnte mehr darüber sprechen, aber ich will auch weiterkommen. Wahlpriester und die Priester überhaupt. Ist jemand, der nicht der große Kampf gelesen hat? Glaube ich kaum, oder? Alle habt ihr der große Kampf gelesen. Und dort steht geschrieben im vorletzten oder vorvorletzten Kapitel, dass plötzlich, wenn die Endereignisse anfangen, manche Leute zu den Priestern und Pastoren gehen, sie an der Kragen fassen und sagen, ja, du hast gewusst, warum hast du mir nicht gesagt? Habt ihr das gelesen? Habt ihr gelesen? Aha. Jetzt, was meint ihr? Wissen die oder wissen die nicht? Die wissen. Die wissen. Aber die sagen wie der Frischona-Pastor dort in der Schweiz, aber wenn ich denen sage die Wahrheit, dann werfen sie mich raus. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Kommen wir weiter. Auch die, welche auf dem Decke des Herrn des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Das ist die Übersetzung in Schlachter. Aber ich vernichte alle, die nachts auf dem Dächer ihrer Häuser gleich bei dem Götzer Milkom schwören. Das ist interessant. Ihr wisst, dass die Hebräer nur die Konsonanten schreiben. Und es ist interessant, dieses Wort gibt uns ein bisschen eine Möglichkeit, ein bisschen mit den Vokalen zu spielen. Dann können wir König machen, Melech. Aber können wir auch Moloch machen? Wer ist Moloch? Wer ist Moloch? Weiß niemand, wer Moloch ist? Ein Götze. Und was für einen? Was wollte dieser Götze? In Anführungszeichen. Kinderopfer. Wisst ihr, dass in dieser Welt ganz große Persönlichkeiten, ich könnte eine ganze Reihe von Namen nennen, die euch allen bekannt ist oder sind. Von Menschen, die jedes Jahr ein Feier veranstaltet und dieses Feier und Spiel heißt Moloch-Spiel. Ganz interessant, oder? Lassen wir es. Gehen wir ein bisschen weiter. Wird jemand sagen, Bruder Bengele, aber jetzt ist es zu weit. Hast du jemanden in den 21. Jahrhundert, der auf dem Dächer harrt? Unsere Häuser sind 38, 45 Grad Neigung. Ist nicht gerade so passend drauf, auf dem Dach zu sein. Aber was will damit sagen, das Wort? Ich kam nach Deutschland vor 36 Jahren und einer der ersten Jobs, die ich gemacht habe als Angestellter, war in einer Firma, die Mikroverfilmung gemacht hat. Und wir waren fast alle Sachsen, die beim Sachse, so hieß der gute Mann, arbeiteten. Und selbstverständlich, wir waren schlecht bezahlt. Keiner von uns war direkt in der Branche qualifiziert, aber wir arbeiteten dort, aber die Chefin war eine Deutsche. Und in unser Büro dort lief immer Radio Franken. Und 7:50 sagte die gute Dame immer, jetzt Ruhe bitte. Weiß jemand, was ich weiß nicht, ob jetzt noch die gleiche Reihenfolge in dem Radio ist, aber damals war so, 7:50 war eine Sendung. Weiß jemand, was für eine Sendung sein könnte? Sag laut, Horoskop. Und fragte die gute Dame, die gebildet war, habe ich gesagt, glauben Sie es? Nee, aber es passt viel zusammen. Und entweder passt viel zusammen oder glaube ich gar nicht. Wie schaut aus? Habt ihr gemerkt? Viele Menschen, die sich als gebildet geben, kokettieren trotzdem mit solchen Sachen. Ich könnte euch viel erzählen über viele, viele Dinge in diese Richtung. Sind die Leute, die eigentlich mit das, was die Zeichen des Himmels zeigen können. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder dem Herrn suchen, noch nach ihm fragen. Interessant. Gibt es auch in dieser Gemeinde Familien, wo nicht mehr alle dabei sind? Ja. Das heißt, Leute, die einmal da gewesen sind, die einmal Adventisten waren, erwarteten das Wiederkunft Christi. Aus welchen Gründen auch immer sind sie enttäuscht von mir oder von dir oder von jemand anderem. Irgendwas ist passiert, die sind nicht mehr da. Ist das ein Problem? Oder ist, naja, so ist das Leben. Ist ein Problem, Geschwister. Ist ein großes Problem. Habt ihr gesehen, was Joshua damals gesagt hat? Ich und mein Haus. Ich und mein Haus. Wir sind in dieser Gesellschaft so egoistisch erzogen, dass wir, so wie Alf sagt, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Und so machen wir es auch. Und das ist traurig. Wir müssen weinen und beten und fasten, dass unsere Kinder da bleiben. Dass sie mit uns den Weg gehen. Oder ist uns egal? Ich will es nicht sehr weit kommen mit diesem Gedanke. Aber habt ihr noch was gemerkt? In diesem Vers steht geschrieben, diejenigen, die von Gott nicht wissen wollen. Ich habe es erlebt. Ich war noch in Rumänien. Und ich hatte eine Familie nicht weit von dem Ort, wo ich gewohnt habe, so neben Schäßburg. Und ich besuchte sie einmal in der Woche und wir haben Bibelstunden gehabt. So 3-4 Monate schon. Und ich habe gedacht, in 3-4 Monate von hier weiter werden wir sie taufen können. Bis an einem Mittwoch, wir haben uns immer mittwochs getroffen, kam ich an, es war im Februar, klopfe ich an, die Tür geht auf, aber der gute Mann geht nicht aus der Tür. Und ich habe gleich kapiert. Weil normalerweise jedes Mal ist er so auf die Seite gegangen, dass ich reinkommen kann. Aber jetzt blieb er stehen. Dann habe ich gleich kapiert und ich bin ein ganz offener Typ und habe ich gefragt, habe ich was verbrochen? Habe ich was falsch gesagt? Nee, Herr Dengel, Sie sind sehr nett und freundlich, aber gestern waren wir bei dem Pfarrer und die waren Katholiken. Und der Pfarrer hat uns gesagt, wenn wir mehr wissen, dann haben wir eine größere Strafe. Schmunzelt ihr, ja? So ist es. Es ist zum Schmunzeln auf einer Seite. Aber ich habe das erlebt und es stimmt. Es gibt Leute, die sagen, ich will es lieber nicht wissen, dass ich keine größere Strafe bekomme. Es ist nicht traurig. Weil wenn ich zu dem Wort Ewigkeit, was wir dort gefunden haben, die Lektion hat mir nicht mehr Zeit gegeben, das zu erklären. Ewigkeit bedeutet nicht nur etwas Unendliches, sondern bedeutet etwas mit einer ewigen Konsequenz. Das heißt, es ist wirklich zu Ende. Ihr Namen wird nicht mehr erwähnt worden. Ja? Nicht mehr erwähnt worden. Damit ist die Sache endgültig geschlossen. Seid still vor Angesicht Gottes, des Herrn. Und hier wird das, was wir in Deutsch mit Herrn übersetzt haben, eine Formulierung in Hebräisch, die wir anderswo kaum noch finden. Es ist Yahweh Adonai. Das sind zwei Namen zusammen, die da erwähnt worden sind. Denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladen geheiligt. Und der Text machte mir Probleme. Was für ein Feier war zuletzt in Israel? Am Ende des Jahres, das 7. Feier. Wie hat geheißen? Laufhüttenfest. Weiß jemand, was für ein Tier beim Laufhüttenfest noch geopfert wurde? Geschwister, wir brauchen das Heiligtum. Heiligtumslehre ist der Lösungsplan. Wieder frage ich, ist jemand eine andere Meinung? Es war kein Tier mehr geopfert. Warum? Es war das Feuer, wo sie, was symbolisierte, wir sind im Himmel angekommen und musste kein Opfer mehr gebracht werden. Aber interessant, hier redet über Wiederkunft Christi, Ende der Welt, ja, und wird uns gesagt, hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Wie steht? Wird ein Opfer oder wird nicht? Jetzt, wann wurde das Opfer bestimmt? Oder anders formuliert, dass ihr mich besser versteht. Wann wurde der Erlösungsplan gemacht? Vor Erschaffung der Welt. Okay. Gut. Ab wann wurde der Erlösungsplan gültig? Wenn Gott sagt, ich gebe dir 1000 Euro, ab wann ist gültig das? Ab dem Moment, als der das gesagt hat. Habt ihr in Galaterbrief gelesen, dass der Same sein kommen muss? Ja? Kapitel 3, Vers 19. Der Same kommen muss. Und wer ist der Same? Jesus, ja? Jesus ist der Same. Und wisst ihr, was weiter in dem Text geschrieben steht? Dem die Verheißung gemacht worden ist. Das heißt, die erste Verheißung hat nicht Adam in Eden bekommen. Die erste Verheißung hat Christus im Himmel bekommen, als der Erlösungsplan gemacht worden ist. Und er hat diese Verheißung bekommen. Lesen wir schwarz auf weiß. Und Jesus kam mit dieser Verheißung auf der Erde. Und was schauen wir da? Das Opfer war gültig in dem Moment, als Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wenn Sie so nennen dürfen, beschlossen haben, so schaut das Erlösungsplan. Und wann hört auf dieser Erlösungsplan? Wann hört auf? Ich frage wieder, ist jemand eine andere Meinung? Jemand hat erwähnt bei der Lektion, er wird jede Träne aus ihren Augen löschen oder wegwischen. Wann geschieht das? Wann endet das Gericht? Das sind ganz wichtige Fragen, Geschwister, für uns alle. Wann endet ein Gericht? Jetzt gebe ich euch, ein Beispiel. Über zwei Personen steht in der Geisterweissagung, dass sie erlöst sein werden. Es ist die Rede von David und Urie. Meint ihr, dass David und Urie noch etwas zu besprechen haben? Ja? Wann wird das geschehen? Nachdem sie auferstanden sind. Momentan sind beide in der Erde, oder? Wenn sie auferstehen, werden sie das auch erledigen. Das heißt, ich denke, dass David weinen wird und wohl wahrscheinlich Uriah auch. Und es werden viele Sachen geklärt werden in die 1000 Jahre. Und das heißt, jede Träne aus ihren Augen abwischen ist gültig nach der zweiten Auferstehung und wenn alles erlöscht ist. Meint ihr, wenn es gibt ein Bild in der Geisterweissagung und Ellen White schreibt und sagt, die Stadt Jerusalem kommt runter und diejenigen unten, die bei der zweiten Auferstehung auferstanden sind, sind von dem Satan begeistert worden. Wir sind mehrere und wir können die Stadt erobern. Und es sagt so, Ellen White erklärt, was Zähneklappern in der Bibel bedeutet. Habt ihr das gelesen? Zähneklappern, was bedeutet das? Sagt, wenn das neue Jerusalem kommt, ja, wird ein physisches Phänomen, die menschlich nicht zu erklären ist, diejenigen, die hier auf der Erde sind und bei der zweiten Auferstehung teilgenommen haben, werden animiert, das zu machen, aber sie werden dort auf dem Rand des Staates etwas sehen und erkennen. Wisst ihr was? Und wen? Sag laut. Die Erlösten. Aber welche werden sie erkennen? Diejenigen, mit denen sie in die Gemeinde waren. Oder es steht geschrieben, eine wird genommen, andere wird gelassen. Diejenigen, die, dann werden sie merken, Mensch, die Erlösung war so nah. Ich könnte, ich hätte, wenn ich die richtige Entscheidung getroffen hätte, wäre ich erlöst. Das ist Zähneklappern. Das ist die größte Enttäuschung, die ein Mensch einmal erleben kann. Und das ist hier. Und Opfer, wir reden nicht von mehreren, wie viele Opfer sind? Weil wir haben viele in dem Jahr, über 50 Arten. Wie viele Opfer sind? Es ist nur eine. Diese sind nur Variationen auf das gleiche Thema, um verschiedene Situationen darzustellen. Aber Opfer, warum, wie steht in Hebräerbrief 10, 28? Wie steht dort geschrieben? Jesus kommt einmal mit seinem Blut. Für wie viele Mal? Für immer. Einmal. Schlusspunkt. Ende. Kommt er dort. Und jetzt pass gut auf. Jetzt lese ich die moderne Übersetzung. Werdet still. Der Herr kommt. Sein Gerichtstag naht. Der Herr bereitet ein Opfermahl vor. Die Feinde Judas sind als Gäste geladen. Hör mal gut zu. Und jetzt die andere Übersetzung. Das ist Vers 7. Seid still vor Angesicht Gottes, des Herrn. Denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladen geheiligt. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Aha. Wen symbolisiert Juda? Das Volk Gottes. Erstes Kapitel aus der große Kampf. Ja? Das Volk Gottes ist mit Juda versinnbildet. Und jetzt, in dieser Übersetzung kommt vor, dass die Feinde Judas eingeladen worden sind. Kann das wahr sein? Unter keinen Umständen. Leute, liest aufmerksam und schaut, worum es geht. Okay, kommen wir zum Schluss. An jenem Tag, spricht der Herr, bestrafe ich die führenden Männer des Landes und die Mitglieder des Königshauses. Ich bestrafe alle, die ausländische Kleidung tragen. Klingt euch bekannt? Jesus selber macht ein Parabel, ein Gleichnis und sagt, ja, mein Freund, wie bist du reingekommen? Aha. Merkt ihr was? Es gibt keinen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Ich kann nicht aufhören, immer wieder das zu betonen. Es gibt keinen Unterschied. Es ist eine Einheit. Und das gleiche Geschichte wird erzählt dort und dort. In verschiedenen Hypostasen, in verschiedenen Winkeln. Ja? Nach dem Brauch der Fremden vermeiden sie es peinlichst, beim Betreten des Königshauses aus Schwelle zu treten. Aber sie machen sich kein Gewissen daraus, Schätze dorthin zu schleppen, die sie durch Gewalt und Betrug an sich gebracht haben. Habt ihr, in Rumänien ist das noch diesen Brauch, dass die Leute nicht auf dem Schwelle treten. Wisst ihr, woher das kommt? Liest ihr in dem Alten Testament, plötzlich war der die Bundeslade. Die Bundeslade ist beim Philister angekommen. Und wo haben sie die Philister reingetan? Im Haus von Dagon. Und wo fanden sie den Dagon nächsten Morgen? Der war am Boden vor der Bundeslade. Die haben ihn wieder reingelegt, wo es sein Platz war. Wo war am nächsten Tag? Wieder am Boden. Am dritten Tag war zerbrochen auf dem Schwelle. Und darum treten die Leute nicht auf der Schwelle. Die wissen nicht, woher kommt dieser Brauch. Ich könnte euch viel erzählen über 13, über schwarze Katze und so weiter und so fort. Alle teuflische Dinge kommen von der gleichen Quelle. Nur müssen wir ein klein bisschen reinschauen, woher kommt das? Ja? Und jetzt kommen wir zum Schluss. An jedem Tag wird man Kampfgeschrei hören vom Fischertor her, Angstschrei aus der Neustadt und Schlachtlärm von dem Hügeln. Klagt und jammert ihr Händler und Kämmererviertel, denn für euch alle hat die letzte Stunde geschlagen. Aha. Ihr wisst, dass vorher kommt ein Befehl, nicht kaufen und verkaufen. Und oft denken wir nur an das Materielle. Aber es stimmt nicht, wenn man von nicht kaufen und nicht verkaufen, die Rede ist, reden wir über das Wort Gottes. Habt ihr gelesen in dem Jesaja 55,1, was steht dort geschrieben? Kommt und kauft von mir ohne Geld und ohne Bezahlung. Aha, das heißt, Wort Gottes bedeutet auch kaufen und verkaufen. Und wir werden bald erleben, vielleicht schneller als wir denken, dass manche Leute nicht mehr sprechen dürfen. Und wohl wahrscheinlich sind die Adventisten in erster Reihe auf die Liste. Ja? Oder wird uns vorgeschrieben, was wir sagen können oder was nicht sagen können. Ja? Denkt ihr an das, was in Oktober 2015 in Brüssel beschlossen worden ist, und werden wir merken, dass manche Personen auch in unserer Gemeinde meiden, dieses Thema zu besprechen. Obwohl eine ganz wichtige ist. Wisst ihr, was ich meine? Gender Agenda. Ja? Das ist die Situation, die wir erleben und haben. Jetzt kommen wir zum Schluss, weil meine Zeit ist schon um. Was sollen wir machen? Es steht geschrieben in Kapitel 11 in Hebräer, und ohne Glauben ist unmöglich, Gefallen bei Gott zu finden, denn wir sollen glauben, was? Dass er existiert, und er belohnt wen? Diejenigen, die ihn suchen, so sagt das Original. Ich weiß nicht, die deutsche Übersetzung sagt auch so, ne? Diejenigen, die ihn suchen. Das heißt, Kornel und liebe Gemeinde Schweinfurt, eure Aufgabe ist, Gott zu suchen, von ganzem Herzen. Und was für eine Versprechung haben wir in der Bibel, wenn wir von ganzem Herzen suchen? Werden wir ihn finden? Die Frage ist, bin ich vielleicht auch so weltlich geworden, wie meine Nachbarn, die keine Adventisten sind, und mich interessieren auch so gut wie gar nichts, was eigentlich passiert, sondern ich bin in ganz trockene Tücher und ich warte auf die Wiederkunft Christi. Könnte eventuell eine Überraschung wie in Kapitel 23 aus Matthäus auch für mich sein? Weil Ellen White schreibt auch darüber und sagt, bei dem zweiten Kommen Christi ist wie bei dem ersten Kommen Christi. Wie war bei dem ersten Kommen Christi? Waren die Leute begeistert? Ja, sie waren begeistert an dem zehnten Tag. Weil an dem zehnten Tag kam Jesus und die haben alle geschrien, Hosianna, du Sohn Davids. Aber habt ihr gelesen, was die Priester, die kamen gerade raus aus der Jerusalem und die haben gesehen, was das Volk mit dem Jesus gemacht haben. Und kann sich jemand erinnern, Ellen White beschreibt ein bisschen ausführlicher. Weiß jemand, was die Priester beschlossen haben, als sie den Jesus gesehen haben? Ihn zu töten. Die haben das Lamm gewählt, Geschwister, genau wie in der Bibel steht. Die haben am zehnten Tag das Lamm gewählt. Und die haben ihn geschlachtet. Genau wie die Prophezeiung sagte. Liebe Geschwister, es ist ein schwerer Brocken. Ich predige auch gerne lieber etwas anderes. Aber ich fühle die Pflicht, die Gott uns auf dem Schulter gelegt hat, die Wahrheit zu sagen. Wir leben und erleben eine Zeit, in der die Wahrheit ein klein bisschen nicht unbedingt ausgeschlossen, aber ein bisschen ruhig gestellt worden ist. Er sagte mir, eine Person, die mich zur Predigt eingeladen hat, sagte mir, aber Bruder Dengel, du bist sehr beliebt bei uns, aber ich bitte dich, mehr Evangelium und weniger drei Engelsbotschaft. Was versteht ihr darüber oder darunter? Ist es das Gleiche? Für mich ist das Gleiche. Aber scheint so, dass für die Person nicht das Gleiche war. Wollte mehr Kuschelpredigt. Wie schreibt Paulus über diese Sache? In der letzten Zeit werden sie sich, was? Liebe Geschwister, habt ihr die letzte Schrei des Christentums gehört? Jesus ist nur Liebe und er wird alle erlösen. Es ist nicht eine schöne Botschaft? Klingt gut, oder? Wäre schön, dass ich zu meinem Nachbarn gehe und sage, Nachbarn, kein Problem, du trinkst, du rauchst, du machst alles Mögliche, aber du wirst erlöst, Jesus liebt dich. Wie viel ist wahr von das, was ich gesagt habe? Nur mein letzten Teil. Jesus liebt dich. Das ist wahr. Und der Satan mischt immer Wahrheit mit dem Lüge und versucht, die Menschen hoffen zu lassen. Ich krieg's auch was. Liebe Geschwister, diese Predigt war eine Warnung für mich und für euch. Wir sollen uns auf diese Liste nicht wiederfinden sollen. Wir sollen wach werden, weil es steht geschrieben, alle 10. Oder habe ich mich geirrt? Alle 10 haben ein Nickerchen gemacht. Es ist menschlich. Keiner von uns kann sich von einem anderen stellen und sagen, oh, ich bin's. Nein, wir sind alle das Gleiche. Der Bruder bei der Lektion hat gesagt, sind wir alle Sünder. Und das stimmt vorne und hinten. Wir können uns nicht prahlen und sagen, wir sind etwas anderes. Aber wir sollen dankbar sein, dass Gott uns diese Wahrheit offenbart hat. Und das nach dieser Wahrheit trachten mit alles, was wir haben und